Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast. Und ja, wir waren eine ganze Zeit lang weg. Das hatte verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund war, dass wir, nicht nur einer von uns, sondern wir beide so körperlich angeschlagen waren, dass es einfach Aufnahme keinen Sinn gemacht hat. Dementsprechend jetzt ein bisschen verspätet die schon letzte Folge für dieses Jahr. Mhm. Und nicht nur ich war krank, sondern auch mein Podcast-Kollege Philipp. Hi Philipp, und wie geht's dir?
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, doppelt so krank zu sein. Ich habe einmal Corona und dann nochmal eine normale Erkältung mitgenommen. Also ich habe irgendwie.
Ach, Corona hattest du auch?
Ja,
das,
ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ich habe erst eine Woche Corona, dann war ich wieder eigentlich halbwegs okay und dann kam ich direkt in die nächste Erkältung. Also irgendwie alles mitgenommen, was es mal wieder so gab. Aber ja, geht ja allgemein ziemlich viel rum. Ich habe es auch deswegen, weil es mir echt scheiße ging, nicht so viel geschafft zu gucken. Ich habe die Zeit irgendwie nur so ein bisschen verschwendet, indem ich dann nur eine Serie geguckt habe. Du hast aber mehr geguckt, meintest du, ne?
Ja, ich habe auf jeden Fall, also ich war auch krank, aber bei mir war es Gott sei Dank kein Corona, sondern wirklich, ich würde nicht mal sagen eine Erkältung, ich hatte einfach extrem, also meine Stimme war einfach weg von heute auf morgen. Und an dem Tag, wo wir eigentlich hätten aufnehmen sollen, da hätte, also ich habe den Sprachnachricht geschickt, wie meine Stimme klang. Das war wirklich nicht mehr, man hätte meinen können, ich komme gerade irgendwie von so einem, von einem Festival oder irgendwie sowas.
Ja, also es wäre eine sehr witzige Folge geworden, auf jeden Fall.
Deswegen haben wir das ausfallen lassen, und dadurch, dass es mir halt relativ gut ging, ich aber trotzdem krank zu Hause lag, habe ich es geschafft, wirklich eine Menge Filme zu gucken. So viele, dass es ein bisschen den Rahmen sprengen würde, über jeden hier zu reden. Aber von vielen von diesen Filmen werde ich eh in Zukunft auch noch reden können, denn es hat sich einiges getan in meiner Top 10, aber auch meiner Flop-Liste für dieses Jahr. Also da habe ich einiges nachgeholt. Und da ich da eh jetzt demnächst drüber reden werde, braucht es, glaube ich, jetzt nicht hier wirklich nochmal einen Kommentar dazu. Prinzipiell kann man schon mal sagen, eigentlich hätten wir vielleicht es sogar noch geschafft, eine zweite Folge für dieses Jahr oder dass das die vorletzte Folge wird, jetzt mit der Verzögerung, wird das auf jeden Fall die letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Wenn die hier rauskommt, ist, glaube ich, dann ungefähr gerade so Weihnachten. Und dann gibt es natürlich wie jedes Jahr unser Jahresabschluss-Special, unsere besten Filme und unsere schlechtesten Filme des Jahres. Wahrscheinlich so wieder so kurz nach Neujahr kommt das raus, damit wir die Zeit zwischen den Jahren einfach noch viel zum Nachholen haben, weil wir halt nachher natürlich auch viel verpasst haben. Und dementsprechend gibt es da dann quasi das Special. Und danach dann irgendwann im Mitte Januar gibt es dann die nächste reguläre Folge für. Also das jetzt erstmal die letzte Folge für dieses Jahr. Ja. Ansonsten, bevor wir zu unseren Filmen kommen, wie gesagt, noch ein kleiner Vortalk. Was so News angeht, ich meine, die größte News vielleicht für uns aktuell ist tatsächlich betrifft Marvel, denn man hat das schon vermutet, dass Marvel geht's ja eh nicht so gut, aber eines der größten schwarzen Schafe war natürlich Jonathan Majors, der als Khan der große neue Bösewicht darstellen sollte, ne, und jetzt mittlerweile wirklich offiziell verurteilt ist zu, ich glaube, einem Jahr Gefängnis.
Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er schuldig gesprochen wurde. Also ist quasi jetzt offiziell vom Gericht. Kann natürlich sein, dass er wieder irgendwie nochmal Einspruch eingelegt wird oder whatever. Aber dass er quasi offiziell verurteilt wurde, kam jetzt halt durch.
Ja. Ja, also selbst wenn er jetzt irgendwie sich vom Knast drücken kann oder früher rauskommt oder so, ich glaube, es führt auf gar keinen Fall irgendwas drum herum, dass Disney ihn rausschmeißen muss.
Ja, haben sie, glaube ich, auch schon offiziell verkündet, dass er jetzt
raus ist, ja. Also es wird gespannt sein, wie sich wie das dann quasi umgeändert wird. Ich meine, generell wird es spannend sein, wie Disney nächstes Jahr performt, weil, ich meine, um auch so mal so ein Fazit, was so finanziell angeht, das Jahr zu ziehen, ich glaube, keiner hat so krass verloren wie Disney.
Ja.
Ich meine, Disney ist immer noch Monopol, aber Disney hat wirklich ordentlich einstecken müssen dieses Jahr mit ihren ganzen Major Releases. Eigentlich alles gefloppt bis auf Guardians und im letzten wirklich so ganz kurz vor knapp noch Elemental hat's auch nochmal reingeholt, aber alles andere leider komplett vor die Hunde gegangen.
Ja, wir werden, glaube ich, auch in unseren Flop-Listen so einiges von Marvel sehen. Aber dann dazu mehr in der nächsten Folge.
Genau, also das soweit dazu. Und für ja, für so aktuelle Filme, wie gesagt, so ein paar werde ich jetzt hier noch nicht erwähnen. Ich beschränke mich mal auf die, die halt so middle of the road sind, die weder schlecht noch besonders gut sind. Und einen, den habe ich letzte Folge oder im Vortalk schon angekündigt, dass ich den auf jeden Fall sehen werde. Mittlerweile schon ewig her, dass ich dafür im Kino war, aber ich habe ihn auch jeden Fall gesehen, und zwar den neuen Saw-Film, Saw X oder Saw 10. Der so erfolgreich war, das kann man jetzt schon mal sagen, dass jetzt schon angekündigt wird, dass nächstes Jahr der 11. Teil kommt. Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich auf diesen 11. Teil, weil ich fand Saw 10 gar nicht so schlecht.
Ja, sorry, ich bin da ja ein bisschen zynisch, was die Filme angeht.
Nein. Wir hatten ja mal in der Folge hier Saw, ja. Und da habe ich mich auch so ein bisschen geoutet, dass ich so, was Saw angeht, auch so einen kleinen Softspot habe. Auch wenn die letzten Filme ziemlich schlecht sein sollten, die ich tatsächlich gar nicht gesehen habe, so Jigsaw und Spiral. Aber Saw 10, man könnte sagen, so ein bisschen Saw in alter Form. Es ist wirklich kompletter Quatsch. Es ist wahnsinnig lustig. Man kann es kaum ernst nehmen. Aber im Vergleich zu so anderen Sachen, die eine Reboots bekommen, finde ich das wirklich immer noch ganz gut gelungen. Also jedenfalls von dem, was man von Saw erwartet, coole Fallen und blutig und ja, da kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten. Man muss halt wirklich sagen, die Story ist völlig bescheuert, völlig hanebüchend, und die Art und Weise, wie sie versuchen, John Kramer hier zu framen, ist auch sehr seltsam, weil es wird halt quasi so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt von wegen, oh, er hat's ja auch nicht leicht und er wird, also im Grunde kann man sagen, er wird quasi gescammt von Ärzten, die angeblich seinen Krebs heilen können, und dann kommt raus, nee, konnten sie doch nicht, sie haben einfach nur sein Geld abgezockt, und dann rächt er sich natürlich an denen, denen er sie in Fallen steckt. Aber die ganze Zeit, so die erste Hälfte vom Film ist eigentlich nur so ein bisschen, oh, er stirbt und oh, er hat Krebs und er leidet so viel und oh, ist es nicht traurig. Und man denkt, ist euch schon klar, dass es jetzt mittlerweile 9 Filme davon gibt, die darum handeln, dass er ein Massenmörder ist. Also es ist wirklich schwierig, ihn jetzt im 10. Teil noch irgendwie sympathisch darstellen zu wollen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ehrlich zu sein.
Ja, muss halt immer irgendwas Neues erfinden, ne?
Ja. Ich habe mich auch schon gefragt, wie sie es schaffen quasi. Es ist halt so ein Film, der jetzt für sich steht, der irgendwann zwischen Saw 1 und 2, glaube ich, spielen soll. Also es spielt quasi noch zu der Zeit, wo John Kramer noch am Leben ist. Ja, und halt quasi kurz vorm Tod ist, weil er krebskrank ist, aber ja. Also die Fallen sind ganz cool, es gibt aber auch ein paar lame Sachen, und der Plot-Twist am Ende ist mal wieder so bescheuert, also so völlig hirnverbrannt, dass man wirklich denkt, du willst mir erzählen, das hast du alles geplant, das war alles vorausgesehen, dass die Leute sich so verhalten und extra dahin gehen, damit das jetzt passieren kann. Also, man kann durch den Kopf schütteln, aber wenn man das Ganze nicht so ernst nimmt, dann kann man sich sehr gut amüsieren bei diesem Film. Und dementsprechend kam ich da auf meine Kosten. Das ist, wie gesagt, kein Meisterwerk. Ich habe dem jetzt irgendwie 6 von 10 gegeben. Aber das heißt schon viel, wenn man sich bedenkt, was so die letzten Filme so von Saw rausgebracht haben.
Na, immerhin. Also, du wirst mich trotzdem nicht dazu kriegen, ihn zu gucken, aber ist ja schön, dass der wenigstens halbwegs gut abschneidet.
Ja, das ist ein Film, den guckst du dir halt an, wenn du Saw-Fan bist. Selbst dann nicht zwingend. Aber ja, ich habe damals...
Aber es gibt ja scheinbar noch genug, ne? Also wenn sie jetzt sagen, sie machen 11., dann...
Ja, der lief super. Also die haben es geschafft, Saw wieder aufleben zu lassen. Ich weiß halt nicht, wie lange sich das jetzt noch zieht, wenn jetzt jedes Jahr ein neuer Saw-Film rauskommt. Aber prinzipiell, ich habe, glaube ich, damals bei Saw auch schon gesagt, theoretisch ist das eine Reihe, die für mich unendlich weitergehen kann, weil es das Einzige, was wichtig ist für mich, ist eh nur kreative Fallen. Und solange sie sich da was Cooles einfallen lassen, was dieser Film auf jeden Fall hat, dann reicht das für mich. Und anscheinend geht es auf vielen, also ich mit Sicherheit sind die ganzen Leute, die da ins Kino gegangen sind, nicht, also kennen nicht jeden einzelnen Saw-Film, sondern es ist einfach so, ja, irgendein Saw-Film, die Story ist egal, lass einfach da reingehen. Du musst eigentlich auch keinen anderen, also eigentlich reicht's, wenn du Saw 1 geguckt hast und weißt, wer John Kramer ist, der ganze Rest. Es gibt so ein paar Cameos von Charakteren, aber das ist halt, ja, also juckt nicht.
Ja.
Was aber mich überhaupt nicht verstehe, ist, der ist ja wahnsinnig spät bei uns in die Kinos gekommen, nämlich Ende November. Und in Amerika ist der viel früher in die Kinos gekommen, nämlich Ende September. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum der so bei uns so spät kommt. Vor allem, weil das ja ein Film ist, der sich eigentlich perfekt machen würde für halt Halloween. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die den nicht Ende Oktober rausgebracht haben. Das wäre ja perfekt gewesen.
Also das ist allgemein, es haben, als ich im Kino gearbeitet habe, habe ich mich schon oft gewundert. Da wurde oft mit Horrorfilmen so ein Unsinn angestellt, was die Release-Zeitpunkte angeht. Da wurde dann auf einmal ein Kinderhorror sozusagen oder so ein Gruselfilm wurde dann auf einmal irgendwie im Juli veröffentlicht und dann wurde der nächste wurde im Dezember veröffentlicht und du denkst dir so, Alter, könnt ihr mal im Kalender gucken? Weil ich meine, gerade jetzt bei so einem Beispiel, der war ja fertig. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Synchro das irgendwie rechtfertigt, dass der dann nochmal 2 Monate länger braucht. Also ich habe keine Ahnung. Also da blickt, glaube ich, keiner mehr durch.
Ja, das war wirklich sehr seltsam. Sonst hätte ich die natürlich viel früher schon geguckt. Ist jetzt irgendwie so komisch, so kurz vor Weihnachten noch über Saw zu reden. Aber naja, ansonsten...
Vielleicht sollten sie einfach mal einen Saw zu Weihnachten spielen lassen, dann können sie versuchen, dieses so Kevin-Allein-zu-Haus-Syndrom zu machen, so dass der Film eigentlich nicht viel mit Weihnachten zu tun hat, sondern wird trotzdem Weihnachtsfilm. Vielleicht ist das die neueste Idee.
Weißt du was, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große vertane Chance, jetzt bei Saw X, weil ich habe das Logo hier gerade vor mir. Wenn du das W von Saw umdrehst und dann den Titel rückwärts liest, dann ist Saw X X-Mess.
Oh, oh, oh.
Und das hätte man mega gut machen können, wirklich? Dass man die zu Weihnachten spielen lässt. Nee, das geht bei Saw 11 natürlich jetzt nicht mehr. Ja, das ist, das war's dann wohl. Naja.
Mann, Jonas, du hättest mal beim Marketing arbeiten sollen bei, keine Ahnung, welchem Studio das ist.
Also ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall, ich hätte einen besseren Job leisten können als das, was sie mit irgendwie Saw Spiral und Jigsaw gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht so schwer. Ja, dann das dazu. Auf Netflix sind ein paar coole Sachen rausgekommen. Unter anderem habe ich jetzt heute den neuen Chicken Run gesehen, der ist released worden. Chicken Run ist ein Knet-Animationsfilm, so ein Stop-Motion-Film. Vor langer Zeit kam jetzt der zweite Teil endlich raus. Oder endlich. Wusste ich bis zu vor kurzem gar nicht, aber der ist jetzt quasi auf Netflix, kann man sich angucken, ist echt ganz nett. Ein paar Oscar-Filme hier, Maestro ist draußen, den habe ich auch noch nicht gesehen, der ist auch seit heute erst draußen. Der ist aber im Oscar-Rennen, das heißt, da werden wir wahrscheinlich nochmal umfangreicher darüber sprechen. Und was mich total wundert, ist, ich wollte unbedingt May December sehen, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Nee, gar
nicht. Der ist auch in dem Oscar-Rennen relativ drin, ist ein Netflix-Film, ist aktuell bei in Amerika auf Netflix, aber in Deutschland gibt's den einfach nicht. Und meistens ist es ja so, wenn du bei Netflix was googelst, also wenn du was suchst und es ist noch nicht verfügbar, dann steht da, wann es verfügbar ist. Also es gibt schon einen Eintrag dazu. Aber nicht mal das gibt's. Also ich verstehe gar nicht, ob der jemals ob die vorhaben, den in Deutschland auf Netflix überhaupt zu releasen. Ich habe schon geguckt, ich kann ihn theoretisch sehen, wenn ich einfach meinen VPN anschmeiße, dann kann ich den quasi übers englische Netflix sehen, was ich dann wahrscheinlich auch machen werde. Ich verstehe es gar nicht, warum die den auf Netflix nicht raushauen bei uns in Deutschland.
Vielleicht haben sie ja auch wieder irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht Namensrecht-Probleme, Musikrecht-Probleme, weiß ich nicht. Ja. Es ist immer so das Einzige, weil es ist ja ein Netflix-Film, das heißt, die haben ja eigentlich an dem Film selber, haben sie ja alle Rechte. Vielleicht gibt's keine deutsche Synchro?
ich verstehe es nicht, vor allem, weil er halt doch für die Oscars quasi im Rennen ist. Vielleicht packen sie nächstes Jahr dann drauf, aber den werde ich auf jeden Fall noch anschauen. Und dann der wie gesagt, ich habe eine ganze Menge von aktuellen Filmen nachgeholt. Einen habe ich nachgeholt, von dem ich weiß, dass es ihn halt nicht auf meine Top-Liste schlagen wird, weil ich ihn nicht so super fand, deswegen kann ich jetzt mal drüber reden. Ich habe The Creator gesehen von Gareth Edwards, den habe ich tatsächlich, ärgere ich mich jetzt auch, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil ich glaube, das, was der Film an Positivpunkten hat, die machen sich auf der Leinwand dann nochmal besser. Weil die Story, ist ein bisschen dünn. Aber das Production Design und die Effekte und das Ganze drumherum, das sieht halt schon ganz cool aus. Und das auf einer großen Leinwand, ich glaube, das wäre schon cool gewesen. Habe ich jetzt halt verpasst und auf meinem doch relativ größeren Fernseher hat es dann auch nicht sich so wirklich toll gemacht. Deswegen fand ich The Creator wirklich auch nur so okay.
Weil da habe ich eigentlich ganz gut positive Stimmen gehört über den.
Ich habe nämlich auch von vielen gehört, endlich. Also ich muss gerne sagen, ich finde, dass so ein Film, ich finde den an sich super, dass es halt eine neue Art von, oder dass es dass es Sci-Fi-Kino ist, im großen Stil, mit einer originellen Geschichte. Finde ich prinzipiell alles super. Aber die Geschichte, ich meine, so originär ist sie am Ende dann auch nicht. Es ist halt viel von irgendwie so Blade Runner und ja, wie sehr kann man AI und Menschen, wie sehr können die connecten und wie, was heißt es, Mensch zu sein? Das wird ja alle angeschnitten, aber nie so richtig quasi interessant gemacht. Ich muss auch sagen, dass John David Washington als Schauspieler für mich nicht so funktioniert hat in dem Film. Generell, glaube ich, gab es bisher noch nicht so was, wo er mich wirklich überzeugen konnte. Tenet hat er vielleicht noch reingepasst, weil der Hauptcharakter halt auch so ein, ich sag mal, eine emotionslosere Person war. Aber hier, wo er Emotionen zeigen muss, ja, läuft es leider nicht so ganz. Weiß nicht. Und ja, ansonsten ist es halt irgendwie die ganze Art, wie diese Welt aufgebaut ist. Es wird nicht so, man kriegt nicht so viel Exposition mit, was eigentlich ganz gut ist, dass man nicht davon überrollt wird. Aber an manchen Stellen versteht man da doch nicht so ganz, okay, was bedeutet das jetzt? Warum, was ist deren Mission? Warum passiert das nicht? Oder warum passiert das so? Also da fehlt tatsächlich manchmal ein bisschen Exposition, um diese Welt irgendwie schlüssig zu erklären. Deswegen ist er für mich einfach so ein Sci-Fi-Film. Wenn man das Sci-Fi steht, dann ist es auf jeden Fall ein Must-Watch, würde ich sagen. Aber es ist kein Film, der in Erinnerung bleibt. Und das ist sehr, sehr schade. Jedenfalls für mich. Also ich habe nämlich auch, also viele hypen den sehr, sehr hoch als Geheimtipp, weil der ist auch relativ gefloppt, glaube ich. Der ist nicht so gut gelaufen.
Ja, ich kann mich dann leider nicht so ganz anschauen. Jeder Film dieses Jahr, also naja. Ja. Mir ist gerade noch eingefallen, gerade weil du bei Visual Effekten warst, es wurde ja eine Shortlist geleakt, was die Oscars angeht für Visual Effekte. Und da fehlte unter anderem Oppenheimer drauf auf der Liste, während Ant-Man drauf war. Fand ich nur, also weiß nicht, wie viel man auf diese Liste geben kann.
Aber ja, also ich habe das auch mitbekommen, das war ein großer Skandal, sag ich mal. Wo ich allerdings auch so ein bisschen mit den Schultern zucke, weil aus mehreren Aspekten, zum einen ist es die Shortlist und am Ende werden da eh nur 5 nominiert. Und wenn da dann immer noch Ant-Man drauf ist, okay, dann vielleicht was anderes, aber und das andere ist halt die Tatsache, und das ist das Problem bei dieser Kategorie halt, es geht ja um Visual Effects und nicht um Special Effects. Und ich glaube, das verstehen viele nicht, dass Special Effects oder dass Oppenheimer vor allem sehr beeindruckt ist, was die Special Effects angeht. Also sowas halt wirklich praktische Effekte, Explosionen, was weiß ich, was die da alles angestellt haben. Das ist extrem gut bei Oppenheimer, aber Visual Effects sind halt das alles, was im Computer entsteht. Und das ist bei Oppenheimer wahrscheinlich auch der Fall, da gibt's welche, aber wenn ich mich richtig erinnere, war auch Teil der Promotour, dass sie eben nicht so viele Visual Effects für diesen Film benutzen. Und in dem Sinne.
Ich hatte halt nur auch einen Kommentar dazu gesehen, dass es halt vor allem das Problem ist, dass es halt keine eigene Kategorie für die Oscars gibt, für halt Special Effects.
Sozusagen. Ja, das ist das Problem. Es war, glaube ich, früher so, dass die Kategorie war früher Special Effects und wurde dann irgendwann, war das so ein Mix-Ding und mittlerweile sind es nur noch Visual Effects.
Ja. Und das ist halt irgendwie, also weiß ich nicht, da ist halt dann das Problem so, wenn du es manchmal miteinander schmeißt und manchmal nicht miteinander schmeißt, dann kommt halt so ein, finde ich, ja, dann weiß keiner mehr, was so richtig abgeht.
Das finde ich halt. Vor allem, weil, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr hat im Westen nichts Neues Visual Effects gewonnen. War auf jeden Fall groß nominiert. Nee, stimmt, Avatar hat natürlich gewonnen. Völliger Quatsch, was ich hier erzähle. Aber ich weiß, war nominiert. Und
ist ja das, auch mehr Special als Visual. Ne? Also,
aber die haben auf jeden Fall auch, bei dem haben sie halt viele Visual Effects benutzt. Deswegen haben sie wahrscheinlich ihn deswegen nominiert. Aber ich glaube, dadurch kommt es halt, dass viele diesen Unterschied halt nicht mehr verstehen oder auch nicht sehen. Was auch verständlich ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, wo man, ich sag mal, diese Liste relativieren kann, dass der jetzt Oppenheimer da nicht drauf ist. Ja. Aber ansonsten ist es auch erstmal nur eine geleakte Liste, ob die dann wirklich so ist.
Ja, ja.
Und am Ende des Tages denke ich mir so, okay, lass uns auf die tatsächlich Nominierten warten, weil alles andere ist bei so einer Shortlist, glaube ich, relativ egal, jedenfalls für mich. Wenn es dann am Ende, was Nominierte angeht, da dann irgendwelche Ungereimtheiten geht, dann können wir uns da gerne zuhauf drüber auslassen. Das werden wir auch. Da sind die Oscars ja wirklich gut drin. Also es ist nicht so, dass die Oscars manchmal einfach völlige Quatsch-Nominierungen haben. Aber bevor die nicht offiziell sind, will ich mich da nicht unbedingt in so einen Hasskanon einschmeißen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es war ein großes Thema in der letzten Zeit.
Ja.
So, das dann soweit dazu. Also ich habe noch einiges mehr gesehen, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir doch zu den Filmen, die wir gezogen haben beim letzten Mal. Wir fangen mit mir an. Ich habe einen Film gezogen, der praktischerweise sogar bei uns in Deutschland dieses Jahr rausgekommen ist, nämlich Die Frau im Nebel oder zu Englisch Decision to Leave. Eigentlich ist er aus dem Jahr 2022, aber wie man so kennt, sind die in Deutschland, kommen die manchmal ein bisschen später. Und dementsprechend ist der Film tatsächlich bei uns erst in diesem Jahr angelaufen und ist damit quasi eine Premiere für uns, dass wir einen Film besprechen, der im selben Jahr noch rausgekommen ist. Das war auch gar nicht so geplant, aber jetzt ist es so. Und natürlich auch ganz praktisch, weil theoretisch passt er dann auch noch in eine Top-Liste für den Fall. Prinzipiell, was ist das denn für ein Film? Es ist der neue Film von Park Chan-wook, ein Regisseur, auf den ich sehr viel gebe, der nämlich unter anderem einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Oldboy, gemacht hat. Den sollte jeder ein Begriff sein. Da haben wir ja sogar schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ja. Und auch viele andere, also er ist ein südkoreanischer Regisseur. Und Südkorea ist ja vor allem spätestens durch Parasite ja auch und so Squid Game und so natürlich in vieler Munde. Also es ist, da haben viele ein Auge drauf. Und das ist einer der Namen, auf den man auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte. Deswegen wollte ich den unbedingt noch schauen. Es geht um einen Kommissar, der zu einem Unfallort bestellt wird, wo anscheinend ein Klippensteiger einen Unfall gehabt hat und runtergefallen ist und gestorben ist. Aber er verdächtigt, dass es vielleicht nicht um einen Unfall handelt, sondern möglicherweise seine Frau, die aus China emigriert ist nach Südkorea, dass die vielleicht was damit zu tun hat. Das ist nämlich, dass sie vielleicht irgendwie ihren Mann auf dem Gewissen hat und versucht dementsprechend auch so ein bisschen auf eigene Faust gegen sie zu ermitteln. Aber kommt da auf keinen grünen Zweig. Sie hat ein wasserfestes Alibi. Aber bei der ganzen Sache kommt er und sie kommen sich auch so ein bisschen näher. Er führt nämlich so ein bisschen nur eine Ehe, die nicht so wirklich läuft und ja, irgendwie funkt da was zwischen den beiden, aber es gibt natürlich immer noch diese Tatsache von, okay, hat sie jetzt ihren Mann umgebracht oder nicht? Und dann gibt es irgendwann einen Cut im Film, dass er wegzieht und sie zieht auch weg und dann treffen sie sich nochmal und dann geht im Grunde so ein bisschen das gleiche Spiel von vorne los, ohne jetzt so viel zu erzählen. Im Grunde kann man sagen, es ist so ein bisschen ein Krimi-Film, aber tatsächlich, und das ist die größte Überraschung für mich, fast eher eine Romanze. Also das Krimi ist fast ein bisschen im Hintergrund, was überraschend ist, für wenn man den Regisseur kennt, weil Park Chan-wook ist eigentlich einer, der wirklich blutig und Kriminalität und es geht um, ja, fiese Banden und was weiß ich. Und hier steht eigentlich eine Liebesgeschichte im Vordergrund, was man am Anfang nicht so richtig erwartet. Aber ja, das ist im Grunde der Film. Wie hast du ihn denn aufgefasst?
Also ich würde erstmal direkt da einsteigen mit dem, gerade was, weil das so fast mein größter Kritikpunkt in Anführungszeichen ist, dass ich einfach die Krimi-Story mir mehr gefallen hat als die romantische Story, wenn ich interessant war. Aber bis auf das würde ich mal kurz zur Seite schieben, fand ich ihn vor allem, also ich fand es erstmal super unerwartet. Du hattest es zwar, glaube ich, vorhin schon mal so erwähnt, dass er auf jeden Fall, dass ich jetzt keinen Oldboy erwarten sollte, aber so, dass es so eine komplett andere Richtung, also so wirklich komplett andere Richtung ist, kam dann doch so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts für mich. Also ich weiß nicht, ob ich dir einfach nicht geglaubt habe oder so, aber was jetzt auch mal nicht unbedingt schlecht ist. Also für mich war er visuell, glaube ich, einer der beeindruckendsten Filme, die ich je gesehen habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, jede Szene und jeder Shot ist so unglaublich durchdacht. Also da wirklich alles hat irgendwie eine doppelte Bedeutung. Ohne dass ich jetzt die Zeit hatte, da irgendwie jede einzelne Szene zu analysieren, aber ich habe mir so ein bisschen aus anderen Quellen das dann so rausgesucht. Obwohl mich die Story vielleicht nicht so zu 100% dann gecatcht hat, war der Film nie langweilig, weil er immer visuell irgendwie was zum Ansehen hatte, die ganze Zeit. Obwohl das halt so eine viel ruhigere und viel gediegenere Art ist von einem Film, als jetzt irgendwie den einzigen anderen, halt Oldboy, den ich von ihm gesehen habe. Also ich war sehr überrascht, aber positiv überrascht.
Ja, ich kann mich da an vielen Aspekten anschließen. Vor allem halt diese Überraschung. Also du meintest, ich habe es dir angekündigt, aber für mich war es auch nochmal wirklich dann eine Überraschung, wie dieser Film dann am Ende aussieht, weil, wie gesagt, am Anfang denkt man, ist halt Krimi-Geschichte und man merkt auch so ein bisschen, wenn es so Fahrt aufnimmt, ah, er ermittelt und ah, man was könnte es, ist sie schuldig, ist sie nicht. Und dann gibt es auch in der Mitte des Films, ich sag mal, so eine Art Entdeckung oder Revelation, wo man sagt, oh, jetzt geht's noch richtig los. Dann geht aber der Film quasi, macht eine Vollbremsung und es geht quasi woanders weiter und man so, oh, okay, doch nicht. Man denkt also, jetzt geht die Krimi-Story erstmal so richtig in Fahrt, aber es passiert eigentlich nicht. Und da muss man ein bisschen vorbereitet vielleicht sein. Und ich muss dir tatsächlich auch zustimmen, dass ich theoretisch auch die Story, ich respektiere sie dafür, für diese Liebesgeschichte, aber für mich hat sie auch nicht so wahnsinnig gewirkt. Und ich war auch eher so, dieses Mystery, das finde ich ein bisschen spannender. Obwohl ich am Ende halt auch verstehe, dass es darum eigentlich überhaupt nicht geht in diesem Film.
Ja, aber trotzdem ist es halt ein gutes Mystery. Also vielleicht ist es zu gut und deswegen wünscht man sich, dass es mehr drauf eingeht. Habe ich fast das Gefühl.
Ja. Aber es geht halt quasi eigentlich viel mehr um die beiden Hauptcharaktere, nämlich die Detective und die ich versuche gar nicht erst hier die Namen
das muss ich halt immer sagen, also da will ich gar nicht jetzt dumm klingen, aber ich habe immer bei den asiatischen Filmen damit irgendwie Probleme. Also ich habe ihn jetzt auch im Original mit Untertiteln halt geguckt und ich streng mich echt an, aber es bleibt manchmal einfach nicht alles bei mir so hängen, wie wenn ich jetzt einfach das dann auch noch vom Audio verstehen würde, glaube ich. Da geht, glaube ich, immer dann trotzdem ein bisschen was verloren.
Ja, auf jeden Fall. Allein dadurch, dass wir nicht das Ohr dafür haben, welche Namen jetzt quasi, ich sag mal, männlich und weiblich konnotiert sind. Und wenn die dann von irgendjemandem reden, dann ist man, ich kenne den Namen, aber war das jetzt der vom Hauptcharakter oder von der Hauptcharakterin? Und das ist da gesagt. Vor allem in dem Film ist halt die Sprachbarriere, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger für uns Westliche, weil es geht hier auch darum, dass sie nicht so gut Koreanisch spricht, sondern hauptsächlich Chinesisch. Und es da so eine Art Kommunikationsbarriere zwischen den beiden Hauptcharakteren gibt, die natürlich für uns komplett über unseren Kopf rüber geht, weil ich sag mal so, ich kann den Unterschied zwischen Koreanisch und Chinesisch nur so, also theoretisch kann man den, glaube ich, hören, aber jetzt in so einem Gespräch, in so einem Dialog aus dem Film kann man das, glaube ich, nicht, vor allem kann man nicht merken, wenn jemand nicht so gut Koreanisch spricht. Wenn man sagt, okay, sie stottert ein bisschen oder sie benutzt irgendwie die falschen Wörter, das funktioniert natürlich nicht. Da müssen wir uns dann quasi auf die Untertitel verlassen und das funktioniert natürlich dann manchmal nicht. Aber wo ich dir auf jeden Fall zustimmen muss, ist dieses genial inszenierte, dieses, wo du wirklich das Gefühl hast, da ist ein absoluter Meister am Werk, der genau weiß, was er tut. Und das einzelne Szenen, wenn sie auch wenn es nur darum geht, dass die in einem Verhörraum sitzen und er sich quasi verhört, dass irgendwie jede Art, jede Kameraeinstellung, jeder Schnitt irgendwie total präzise gesetzt ist und du genau weißt, auch wenn du jetzt nicht verstehst, okay, was bedeutet das, merkst du irgendwie, da steckt total Methode dahinter. Ich habe mir natürlich dann auch so ein bisschen Sachen durchgelesen oder beziehungsweise Video-Essays angeguckt, die so ein paar Szenen analysiert haben und man wirklich so merkt, oh geil, ey, also krass, da sieht man richtig, wie viel da drin steckt. Eines der größten, ich sag mal, mit Metaphern in diesem Film ist halt dieses, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, mit Bergen und dem Meer. Das quasi irgendwie, sie ist das Meer und er ist ein Berg. Und am Anfang spielt der Film ja auch an auf einem Berg und verlagert sich dann immer mehr zur Küste und dann zum Meer, wo dann das Ende spielt. Und dass das ganz viel damit einspielt und auch quasi, wenn man sich das Poster anguckt, sowohl Wasser und Berge, der letzte Shot ist eine sehr, sehr interessante Art und Weise, darauf einzugehen. Irgendwie, dann gibt es irgendwie in ihrer Wohnung, da gibt es dann die Tapete, die sowohl aussieht wie Berge, aber auch aussieht wie so ein Meer. Also das ist, steckt extrem viel
Kunst drin. Ja, auch das Sushi, glaube ich, was sie bestellen, ne? Ist doch auch irgendwie.
Genau, oder dann auch dieses Sushi, was sie bestellen, da ist dann irgendwie, ich habe dann irgendwie bei einer Szene, wo irgendwie diese kleinen Sojasoßenfische sind, wo dann immer die Sojasauce drin ist und da ist dann eins irgendwie leer und eins voll und dann liegen die quasi so und da gibt es einen Shot darauf und dann habe ich ein YouTube-Essay gesehen, wie quasi erklärt wird, was das symbolisiert und es ist einfach,
da das steckt ist halt richtig krass, viel drin. Da kannst du halt wirklich jede Szene auseinandernehmen und es ist halt nicht so, ich finde, es fühlt sich nicht so an, als wäre das so pretentious, ist so das Wort, also als wäre das einfach nur gemacht, um cool auszusehen, sondern man hat halt wirklich das Gefühl, da ist eine Intention hinter jeder, also hinter jedem Shot, hinter jeder Aktion, die gemacht wird, ist irgendwie ein Sinn und nicht einfach nur, weil es cool aussieht. Ich finde, Filme dürfen auch mal Sachen machen, nur weil sie cool aussehen, aber es ist natürlich gerade bei so einem Drama ist es dann noch mal wichtiger, finde ich, dass alles was aussagt, was du tust. Also es wird auch nicht die Zeit verschwendet dann des Zuschauers.
Ja. Ich kann mich auch sehr gut in die Charaktere hineinversetzen, vor allem mit dem Hauptcharakter. Ich fand es total spannend. Das habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, aber dass er quasi so eine, es wird extra gesagt, eine Wochenendehe führt. Und zwar, dass, ich glaube, sie wohnt auf dem Land und er halt in der Stadt, weil er Kommissar ist, irgendwie in, ich glaube, Busan soll das sein. Und ist dann quasi immer noch am Wochenende bei ihr und dann fährt er quasi immer in die Stadt, um zu arbeiten. Und das allein einer der Teile ist, warum deren Ehe quasi kaum noch funktioniert. Und da geht es am Anfang schon richtig los. Ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, die mir am Anfang überhaupt nicht bewusst geworden ist. Ich glaube, es ist ein viel größeres Ding in sowas wie Korea oder den asiatischen Bereich, dass es sowas gibt. Gerade halt quasi, ich glaube, in so ländlichen Gebieten, wo halt die Leute dann quasi nicht arbeiten können und dann quasi in die Stadt fahren, um da dann übers Wochenende oder über die Woche dann zu wohnen.
Ja, das ist eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Ja, stimmt schon.
Und ja, also ich konnte quasi, also die Art und Weise, wie quasi die Probleme des Hauptcharakters oder auch die, wie der Hauptcharakter nach und nach die Zuneigung oder die Nähe zu der anderen Hauptcharakterin findet, das finde ich total, also das war wirklich sehr, sehr, ja, nachvollziehbar.
Authentisch, und ja.
Authentisch, ja, total. Und es gibt da so wirklich so ein, also es gibt da so einen tollen, ich sag mal, Liebesbeweis, dass auch ein Teil von diesem Film oder von der Story ist, wie er es quasi ihr Beweis hat oder wie er es ihr gesagt hat, dass er sie liebt. Das finde ich auch eine total coole Idee. Und es gibt ein paar Szenen zwischen den beiden, auch so im späteren Verlauf des Films, die halt wirklich irgendwie, die extrem cool sind. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diesen Film jetzt noch nachgeholt habe, weil ich bin großer Fan von Park Chan-wooks Filmen, auch wenn ich noch nicht alle gesehen habe. Und das ist auf jeden Fall einer seiner ungewöhnlichsten, das sagen auch alle, dass man das von ihm nicht erwartet hat. Aber vielleicht auch zeigt, dass er sich auch so ein bisschen, ja, nicht auf eine Sache runter reduzieren lassen möchte, dass er nur solche Filme macht oder auch, dass er mal was anderes ausprobieren möchte. Und das hat er, glaube ich, hier auf jeden Fall geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde vor allem, ist es halt, auch wenn ein Regisseur jetzt wahrscheinlich in der Position ist, dass er auch so ein bisschen wahrscheinlich machen kann, was er will, dann ist es immer schön, wenn die sich was Neues aussuchen, auch wenn ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt einen der Filme rewatchen würde von den beiden, die ich geguckt habe, würde ich auf jeden Fall Oldboy rewatchen, weil es irgendwie dann bin ich doch mehr bei Action und da, weiß ich nicht, so Krimi-Geschichten, dann gucke ich halt eine Krimiserie, so blöd es klingt, aber das ist dann doch so mehr mein Ding. Aber so fürs einmal gucken und vielleicht für dann nochmal 3 Stunden YouTube-Videos darüber gucken, was jede einzelne Szene aussagt, ist der Film auf jeden Fall was.
Da gehe ich mit dir mit, dass ich irgendwie nicht so glaube, dass ich den Film so schnell nochmal wiedersehen möchte. Obwohl ich ihn halt extrem cool fand jetzt beim einmal gucken. Der ist auch, ich sag mal, ein bisschen zieht er sich. Also er ist so fast 2,5 Stunden lang. An manchen Stellen vielleicht hätte man da was wegkürzen können, um so ein bisschen das Pacing zu verbessern, aber ansonsten ist es so ein Film, den ich auf jeden Fall genieße. Es ist vor allem überraschend, weil der letzte Film von ihm extrem lange her ist. 2016 hat er The Handmaiden gemacht. Und das ist einer seiner besten Filme, meiner Meinung nach. Den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Der ist richtig geil. Und dann hat er halt ewig nichts mehr gemacht. Und jetzt kommt er plötzlich quasi mit Decision to Leave. Gab's und ja, der kam dann letztes Jahr raus, gab's dann auch großen Aufreger dafür, dass der nicht für den Auslands-Oscar nominiert war, da viele davon ausgegangen sind.
Ja, er hat mich auch ziemlich so an Drive My Car erinnert, der ja für den Ausland-Oscar nominiert war, so fand ich. Von der Art so ein bisschen dieses
melancholische. Genau, ja, ist auch vor allem überraschend, weil ja man irgendwie auch das Gefühl hat, dass die Oscars immer gerne halt so tokenmäßig ihren einen Asia-Film dabei haben. Und man das Gefühl hatte, dass wir eigentlich prädestiniert dafür gewesen. Aber da hat dann quasi im Westen nichts Neues so ein bisschen überschattet, möglicherweise. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr guter Film. Ich bin noch nicht ganz sicher, er dümpelt so ein bisschen in meiner Top 20 rum. Ob er es in meine Top 10 schafft, wahrscheinlich eher nicht. Ich fand ihn wirklich sehr gut, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich denke mal eher nicht.
Bei mir könnte er das Glück haben, dass ich einfach super wenig Filme geguckt habe dieses Jahr.
Aber auf jeden Fall ist es eine große, große Empfehlung. Sowohl für Krimi-Fans als auch für Fans von Asia-Kino. Ist nicht so leicht, an den Film ranzukommen. Wir haben uns jetzt, oder ich habe ihn mir auf Blu-ray geholt, aber Ansonsten
bei, ist das, bei Amazon kann man ihn über den Mubi-Channel, glaube ich, sonst noch gucken, hatte ich gesagt.
Ah ja, ja.
Also wenn man irgendwie, passt ja auch rein. kann man wieder eine umsonst eine Woche ausprobieren oder so. Und dann, also es geht. Irgendwo gibt es immer Wege.
Mhm. Ja. Und ich bin auch ganz froh, dass wir ihn so schnell gezogen haben, dass er quasi theoretisch, wie ihn jetzt noch dieses Jahr geguckt haben, wirklich ja. ganz knapp, kurz vor knapp. Ich habe ihn ja wirklich reingeworfen und direkt gezogen. Also, dass ich ihn jetzt auch abhaken konnte für diese Liste, für dieses Jahr. Dass ich so, weil, ja, den hätte ich dann doch ganz gerne drin gehabt, sonst hätte ich mich geärgert. So, und ich denke mal, wir können da einen Haken dran machen.
Ja.
Und kommen dann zu dem Film, den du beim letzten Mal gezogen hast.
Genau, ich hatte gezogen Kill Bill, also von einem Meisterregisseur des Action-Kinos zu einem anderen so ungefähr. Quentin Tarantinos vierter Film ist letztendlich eine relativ simple, in Anführungszeichen, Rachegeschichte. Die Braut, wie sie noch im ersten Teil heißt, wird bei einem Attentat sozusagen fast getötet und verfolgt dann über beide Filme hinweg, über Kill Bill Volume 1 und 2, eigentlich nach und nach die Killliste ihrer ehemaligen Kollegen sozusagen. Auf jeden Fall von den Assassination, ich fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall die Attentäter, unter Bill sozusagen arbeiten, seine, die halt in seinem Auftrag Morde gehen, und diese ermordet die Braut dann nach und nach in sehr visuell und actionreichen Kämpfen. Ja, das ist eigentlich so die Story von beiden Filmen. Du hast auch beide geguckt, hoffe ich.
Ja, das ist bei Kill Bill, also auch wenn es theoretisch zwei Filme sind, die ich auch unabhängig voneinander so ein bisschen betrachte, theoretisch ist es ja auch ein, und so sagt es ja auch Tarantino, ein großer Film, es ist sein vierter Film. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war auch die Idee, dass er das als 4-Stunden-Epos ins Kino bringt, wo dann natürlich die Studios gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall machen wir das. Wir machen da schön zwei Filme draus. Und ich glaube, der eine ist irgendwie, also die sind in einem Radio oder in einem Abstand von 6 Monaten oder so ins Kino gekommen.
Und, ja, das weiß ich jetzt nicht ganz aus dem Kopf, aber also eine 2003, der andere 2004. Auf jeden Fall nah beieinander, ja.
Ist natürlich ganz interessant, weil mittlerweile dieses Ding von, man nimmt einen Film und teilt ihn in zwei, ja deutlich verbreiteter ist. Ich meine, allein dieses Jahr oder allein nächstes Jahr theoretisch kriegen wir die zweiten Teile von zwei solchen Dingern, nämlich Spider-Verse und Dune.
Ja.
Und auch hier Harry Potter und Hunger Games und so hatten wir, aber man vergisst immer ganz gerne, dass Kill Bill quasi da der OG war, der das zum ersten Mal gemacht hat.
Ja, ihm tat's aber, glaube ich, ganz gut. Also vor allem in der Zeit wäre, glaube ich, so ein 4-Stunden-Film absolut gar nicht gut angekommen. Sie müssen sich natürlich dann so ein bisschen die extra Zeit nehmen, in Teil 2 dann nochmal Teil 1 ganz kurz zu recappen. Was jetzt nicht dramatisch ist. Bei mir hat sich ich war sehr überrascht, als ich die geguckt habe. Mir hat nämlich Teil 1 auf einmal besser gefallen als Teil 2, was ich gar nicht erwartet hatte. Ich konnte es nicht ganz festmachen. Aber ich fand irgendwie, mich hat vor allem bei Teil 2 tatsächlich so der feine Showdown so ein bisschen zurückgelassen, mit nicht so ganz so coolen Gefühl wie in Volume 1. Und ich fand irgendwie dadurch war, obwohl Volume 1 ja eben kein abgeschlossener Film in sich ist, da fehlt ja die Hälfte der Story, war ich irgendwie mit Teil 1 zufriedener, was glaube ich, sehr gegen die Durchschnittsmeinung geht, würde ich mal behaupten.
Bist du sicher? Ich glaube, da bist du eigentlich fast eher bei der
Durchschnittsmeinung. Okay,
ich kann mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde den ersten Teil großartig und den zweiten, also der ist auch gut, aber die Tatsache, dass, ich habe so das Gefühl, die Tatsache, dass dieser Teil in zwei Teile, oder dieser Film in zwei Teile gesplittet wurde, davon profitiert der erste total und der zweite leidet da total drunter. Du hast im ersten halt all das geile Action, so richtig kondensiert in einen geilen Megafilm. Und der zweite hat davon kaum noch was.
Ja.
Und das ist halt dadurch, dass man vom ersten kommt und das erwartet, ist im zweiten, ich meine, im zweiten hast du, was Kämpfe angeht, du hast einmal den Kampf gegen die Augenklappen-Lady in dem Trailer da. Der ist okay, der ist nicht schlecht, aber im Vergleich halt zu den Kämpfen aus dem ersten Teil, gerade ne, das Finale aus dem ersten Teil, da ist halt nichts viel im, die es gibt halt, also es gibt natürlich ikonische Szenen, wie sie dann im, wie sie lebendig begraben wird,
ja, ja.
Bill, aber wie du schon meintest, halt so im Vergleich, ich glaube, das ist halt auch Absicht, dass quasi man am Anfang oder in der Mitte so einen Höhepunkt hat und dann quasi der Film so ein bisschen abflacht, wenn du ihn tatsächlich an einem Stück guckst, als 4-Stunden-Epos. Aber dadurch, dass du ja wahrscheinlich den ersten guckst und dann irgendwie den zweiten einen Tag später oder so, oder mal anders, ist der zweite, wenn du ihn einzeln betrachtest, irgendwie ein bisschen, ja, da fehlt irgendwie was, ne?
Okay, vielleicht hatte ich das auch einfach falsch im Kopf. Also ich dachte immer irgendwie, dass die Meinung da eher in die andere Richtung geht. Vielleicht bin ich dann doch auf einmal in dem Konsens mehr drin. Weil ich kann genau das Gefühl, was du so, du hast perfekt beschrieben, was quasi so mein Ding da war. Ohne jetzt dem zweiten irgendwie zu böse zu sein. Also.
Ich kann mal ganz kurz, ich bin gerade auf Letterboxd. Ja, also der erste hat eine 4,2, der zweite hat eine 4,0. Das ist jetzt nicht groß unterschiedlich, aber man merkt auf jeden Fall, dass viele quasi, wenn sie sich entscheiden müssen, immer auf dem ersten landen. Auch wenn der erste quasi von der Story her, ich finde nämlich auch, also auch der zweite hat coole Sachen und theoretisch auch die Art und Weise, wie Bill der Final Boss ist, finde ich eigentlich total kreativ gelöst. Weil du etablierst die ganze Zeit, dass, wie heißt sie denn? Also Uma Thurman, die Schauspielerin, ja. Ich glaube, ihr Charakter Kido, heißt Kido, genau. Beatrice. Kommt dann auch im zweiten erst raus, wie sie heißt. Du etablierst halt, wie krass sie ist und dass sie eigentlich nicht eine Armee von Yakuza sie irgendwie aufhalten kann. Und dann denkst du dir, ja gut, was wird denn der Final Boss jetzt, Bill, was will er denn der alte Mann da gegen sie ausrichten können? Mhm. Und dann trifft er sie halt genau im richtigen, der richtigen Stelle, nämlich, dass er ihre Tochter bei sich hat. Und so schafft er es quasi, sie zu entwaffnen. Das finde ich sehr, sehr cool gelöst. Aber an sich quasi ist natürlich das Finale von dem im Vergleich zu dem Finale vom ersten schwierig. Also es ist schwierig zu
vergleichen. Ja, da kommst du halt nicht ran, weil es halt irgendwie so eins der epischsten Finale ist in der Filmgeschichte. Ne? Also das ist natürlich ganz schwer einzuholen. Das stimmt schon.
Das ist auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich Kill Bill wieder sehe, auch jetzt dieses Mal, gerade den ersten, man wird wieder so dran erinnert, wie unfassbar ikonisch dieser Film ist, also gerade der erste, dass wirklich so viel Kram einfach mittlerweile in dieser Popkultur so drin ist, allein dieses irgendwie, der Film geht los, die Tür geht auf und du hast diese komische Musik
und die
Schnitte auf deren Augen und es stimmt, das kommt ja aus dem Film, das vergesse ich jedes Mal.
Das ist fast nimmt es den Film ein bisschen was weg, weil man manchmal denkt so, man müsste jetzt hier lachen, weil es sich so klischeehaft anfühlt, aber der Film hat halt dieses Klischee reingebracht und heute benutzt es irgendwie jeder zweite YouTuber irgendwie als Soundeffekt, um irgendwie Comedy zu machen, gefühlt, weißt du? Mhm. Also es ist ganz viel auch so diese Art Sirenen-Sound, ne? Also ja, das ist
echt krass. Ja, auch also der Soundtrack. Denn wenn sie in diesem asiatischen Club ist und diese Band, da dieses eine Lied spielt, was total ikonisch ist, wo ich dann auch denke, ah ja, stimmt, das kommt aus dem Film, ich vergesse es jedes Mal, der auch das in der Popkultur so drin ist. Ich erinnere mich immer nur an ein Videospiel, Rayman Legends, so ein Jump'n'Run, da gibt es so Video, Level, die so auf Musik abgeschnitten sind, dass du so automatisch läufst und du musst halt so im Takt springen. Und es gibt ein Level, was halt auf diesen Song gebaut ist. Also selbst in solchen Jump'n'Runs hat sich quasi der Soundtrack von Kill Bill eingeschlichen. Ich finde das halt so lustig, wie tief quasi das verwurzelt ist einfach. So viele Aspekte halt, auch der Suit von ihr, der, glaube ich, auch eine Anspielung an Bruce Lee sein soll, denke ich mal. Von den Farben her jedenfalls. Sie als Charakter, die Kämpfe, also. Und gerade so im ersten Teil dann das Finale im Kampf, dass die ihr einfach gar nicht mehr aufholen will. Aber dafür, dass es halt irgendwie 40 Minuten geht, trotzdem immer abwechslungsreich ist und quasi einzelne Etappen hat. Ja, das macht einfach so viel Spaß zu gucken.
Das ist einfach krass. Es ist schon witzig, wenn wirklich 40 Minuten noch vom Film übrig sind und dann kommt die Einblendung The Showdown at was auch immer, wie es genau heißt. Und du denkst so, oh, jetzt kommt quasi schon der Rest des Films und dann geht's halt wirklich einfach sehr blutig, von sehr blutig zu mehr blutig, zu mehr blutig. Und dann aber, ne, sie ändern natürlich auch schön irgendwie die Sets, dann, dass sie dann im Garten sind. Das ist halt irgendwie. Es fühlt sich alles sehr komplett an, sehr durchdacht. Und ich finde trotzdem, dass er irgendwie oft nicht ganz so in diesen ganz oberen Filmen der Action so erwähnt wird. Also irgendwie, er hat zwar so viel ikonische Sachen und so viel ist er in die Popkultur eingegangen, aber man hört selten was über ihn, finde ich.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er halt, wenn es so um Tarantinos beste Filme geht, Kill Bill immer so eher in der Mitte spielt, was ich selber, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich ihn ranken will. Ich finde es bei Tarantinos Filmen, wir hatten ja letztens ja auch Django erst, ich finde es immer super schwierig, weil du eigentlich immer einfach so einen Spaß hast, sie zu gucken.
Ja.
Wirklich, es ist immer wieder faszinierend, dass du die einfach anmachen kannst. Du hast sie schon tausendmal gesehen und der Film geht irgendwie 2,5 Stunden und Kill Bill geht jetzt nur 1 Stunde, der erste. Noch nicht mal, nur 2 Stunden. Aber trotzdem, die gucken sich einfach so schnell weg. Wirklich, du und man, es ist immer super schwierig, da irgendwie wirklich so eine Reihenfolge, okay, welches ist jetzt der beste Tarantino? Aber ich denke mal, es ist halt häufig so, dass dann Inglourious Basterds und Pulp Fiction irgendwie häufig vorkommen. Oder gerade Pulp Fiction, Reservoir Dogs werden häufig genannt. Kill Bill kommt dann eher so an vierter Stelle manchmal. Obwohl ich fast sagen müsste, ich glaube, ich weiß nicht, also wenn man wirklich Kill Bill als einzelnen Film nimmt, ist der, glaube ich, immer in der Top 3. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ganz oben dabei ist.
Ich muss mich ja mal outen, ich bin ja nicht so ein ganz großer Pulp Fiction-Fan, deswegen wäre er bei mir, glaube ich, noch weiter oben sogar. Also ein Glorious Bastards ist, glaube ich, einfach nochmal so, ist mein Favorite.
Ja, meiner auch, ja.
Aber die sind halt auch sehr unterschiedliche Filme irgendwie. Und ist schwer zu vergleichen, muss ich sagen.
Ja. Ich sag mal, ich habe Pulp Fiction, glaube ich, am mit höchsten gerankt von den Tarantino-Sachen, aber ich habe nie so eine persönliche Verbindung zu dem Film wie zu anderen. Vielleicht ist es auch so eine konträre Meinung, dass es halt irgendwie auch ein bisschen langweilig ist, Pulp Fiction als einer der besten Filme zu betrachten. Also ein bisschen, ja, wow, du bist ja ganz originell. Aber ja, ich habe irgendwie, also Pulp Fiction habe ich auch, glaube ich, noch nicht so häufig gesehen. Ich glaube wirklich nur so 2-mal vielleicht maximal. Und Kill Bill schon 1000 Male. Also und Django und Inglourious Basterds auch. Also die habe ich alle häufiger gesehen als Pulp Fiction.
Ich glaube, Django, würde ich sagen, ist der für mich fast der rewatchable Film, oh Gott, ich kann nicht reden heute, den man am besten wiedergucken kann, obwohl ich ihn nicht am besten finde. Also es ist halt manchmal bei Filmen ist halt nicht so, da gibt's halt verschiedene Aspekte, die dann reinspielen, wie man sie insgesamt rankt. Und trotzdem, man muss halt immer sagen, er ist und bleibt einer der besten Regisseure, die wir haben. Und es ist schade, dass er nur 10 Filme machen will. Darf ruhig mehr machen.
Ja, weißt du schon, also es ist ja jetzt bekannt, wie der sein 10. Film heißen soll.
Okay, nee, habe ich noch nicht gehört.
The Movie Critic. Es geht anscheinend um einen Filmkritiker. Ich weiß nicht, ob er da dann quasi in seinem
sehr Meta,
in seinem letzten finalen Film nochmal irgendwie, keine Ahnung, mit allen Kritikern, die ihn über die Jahre quasi kritisiert haben, abrechnen will. Warte mal, hier, The Story of an Irreverent Critic in the 70s, California, who reviews mainstream movies for a porno magazine called The Popstar Pages. Also ich denke mal, das ist eher so in Richtung, also ich denke mal, dass es nicht Action wird, sondern eher so, keine Ahnung, auch so durch den Jackie Brown oder Once Upon a Time in Hollywood oder
ja,
so.
Ja, da schließt er sich ganz gut an in den letzten, ja.
Ich glaube mal, in die Richtung geht's. Bin mal gespannt, ob es wirklich bei 10 bleibt. Das ist natürlich, also ich fände es wahnsinnig konsequent. Man soll ja auch quasi aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich denke mal dann, dass er sich dann als Producer dann einfach weitermachen wird und dann dafür sorgen wird, dass einfach noch neue Talente quasi die Chance bekommen. Das fände ich jetzt auch nicht schlecht.
Ich weiß nicht, ob er so ein Typ ist, der da im Hintergrund arbeiten kann oder ob es ihn nicht dann doch irgendwie in den Fingern juckt, nochmal selber was zu machen. Weiß ich nicht. Aber ja, es wäre sehr konsequent und ich kann es mir trotzdem vorstellen, weil so ein Typ ist er ja irgendwie, dass er dann da auch sein Wort hält.
Es wird spannend sein zu sehen. Ich frage mal, wann kommt der raus offiziell? Okay, es gibt noch kein Datum, also es kann auch sein, dass es sich noch lange zieht. Weil der hat ja auch manchmal sehr, sehr lange Zeiten zwischen seinen Filmen. Obwohl natürlich sein letzter Film auch schon wieder 4 Jahre her ist, also es ist, naja.
Ja, ich meine, wenn man weiß, dass man nur noch einen machen will, dann kann man sich ja auch Zeit dafür lassen, ne?
Das ist ja kein Ding. Das ist bestimmt so ein richtiger, das wird so ein Killers of the Flower Moon, so ein 3,5-Stunden-Epos wird das jetzt. Da wird er sich nochmal alle Zeit nehmen.
Naja, so, er kann halt alles machen, was er will, ne? Also dafür hat er genug Credits.
Oh. Ja, also das soweit quasi zu Kill Bill. Die Story an sich, ich glaube, das ist eh so ein Film, ich meine, das ist eine Revenge-Story, die dann aber quasi auch so ein bisschen halt auf eine, die den Charakter so ein bisschen emotional werden lässt am Ende, aber ich glaube, ansonsten ist die Story bei Kill Bill nie so wirklich das Main-Ding gewesen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also, die kannst du halt, es ist halt eine Revenge-Story, sie will halt ihre Liste abarbeiten, so, und dann hast du es in einem Satz gesagt. Das Rest ist alles visuell Spektakel und muss auch nicht. Also, ist vollkommen okay, so wie er ist.
Deswegen, also es ist ein, gerade der erste ist so ein Film, den man sich immer wieder, ich denke mal auch, ich könnte mir auch, also bei mir ist es auch so, dass ich, glaube ich, manchmal einfach nur den ersten geguckt habe oder den zweiten hinterher. Weil, wie gesagt, das, was der erste einem bringt, ist so ein Film, den man halt immer wieder einfach als Actionfilm reinschmeißen kann. Und der zweite ist dann eher halt, wenn man die Story noch zu Ende gucken möchte. Aber ja, deswegen gerade, glaube ich, der erste wirklich eine große Empfehlung.
Ja.
So, dann das soweit dazu. Dann machen wir doch einen Haken an die Folge, indem wir unsere letzten oder unsere neuen Filme reinwerfen. Mhm. Und dann war es dann quasi das für die letzte Folge dieses Jahres. Die nächste kommt dann quasi, wir ziehen jetzt auch gleich die Filme für nächste Folge. Die gibt es dann aber erstmal eine Weile nicht. Also wir wollen natürlich dann erstmal auch Weihnachten feiern, dann ein bisschen Filme nachholen, dann gibt es unser Special und dann kommt irgendwann im Januar unsere nächste Folge. Aber jetzt schmeißen wir erstmal rein. Was schmeißt du denn in die Box?
Ich bin auf einen Film gekommen, weil ich im Lego-Shop war und da ein Haus mit Luftballons gesehen habe. Und dann wollte ich den Film gucken. Jetzt kannst du wahrscheinlich schon erraten, welcher es ist.
Ja, es ist wahrscheinlich oben.
Ja, es ist oben.
aber war das denn wirklich ein offizielles Disney-Set oder war das
angelegt? Ja, es war tatsächlich ein offizielles Disney-Set, ja. Also es ist jetzt draußen, sah ganz süß aus, ist aber die Disney-Sets sind leider mal sehr teuer. Deswegen habe ich es mir nicht gekauft.
Auf jeden Fall.
Also oben ist drin.
Ja. Ich hab mal meine Letterbox-Watchlist aufgeräumt. Also aufgeräumt in dem Sinne, dass ich ganz viel Zeug draufgeschmissen habe. mittlerweile ist meine Watchlist 988 Filme lang. Also es ist wirklich, da werde ich in diesem Jahr wahrscheinlich noch einiges, also noch lange dran sitzen. Aber ich habe jetzt mal, weil das ganz interessant ist, man kann die sortieren nach Popularität. Und da habe ich natürlich mal geguckt, was ist denn der höchste Film hier auf der Liste, den man ja unbedingt angeblich gesehen haben sollte. Und das ist Aftersun, den wir dummerweise schon in der Box haben.
Krass.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber auf Platz 2, und das ist nämlich der Film, den ich jetzt reinwerfen werde, den man angeblich unbedingt sehen muss, ist Mean Girls.
Wow.
Aus dem Jahr 2004.
Okay.
Also, ja, anscheinend muss man den unbedingt sehen. Generell, also, ich weiß nicht, ob ich einfach die anderen wichtigen Filme schon gesehen habe, aber so diese Top-Ding hier ist voll mit irgendwelchen Teenie-Filmen hier. Ich habe hier 10 Things I Hate About You, habe ich hier in der Top-Liste. Jennifer's Body, The Virgin Suicide.
Wir sind immer noch voll in der Nostalgiewelle, glaube ich, was das angeht. Also, gerade jetzt Mean Girls kann auch sein, dass der natürlich durch Weihnachten immer noch mal ein bisschen gepusht wird.
Hast du den mal gesehen?
Ja, zigmal. Also allein in meinem Auslandsjahr in Amerika bestimmt 3-4 Mal.
Das ist, glaube ich, ein Ding. Ich glaube, der ist gerade in Amerika, glaube ich, nochmal ein richtiger Kultfilm im Vergleich. Also ich glaube hier auch, aber keine Ahnung, der ist mir komplett vorbeigegangen.
Das war wirklich immer der Film, wenn man abends irgendwo war und dann die Idee kam, lass uns doch einen Film gucken, gefühlt war es immer Mean Girls. Also mir hing der ja irgendwann schon so ein bisschen raus. Also mal sehen, wie ich, jetzt habe ich natürlich lange nicht mehr geguckt, weil warum auch. Mal gucken. Also, bin ich sehr gespannt
natürlich drauf. Dann auch zwei unterschiedliche quasi Sichtweisen daran, weil wie gesagt, ich weiß nicht mal, worum es in dem Film, also ich kann mir denken, worum es geht, aber ich, wie gesagt, ich kenne gar nichts davon. So, dann aber dann gucken wir doch mal, was tatsächlich der nächste Folge dann wird, was wir gezogen haben. Und ja, fangen wir mit dir an. Was hast du denn?
Ja, ich habe gezogen The Wolf of Wall Street.
The Wolf of Wall Street, Da werde ich natürlich dann jetzt, also ich habe immer noch nicht Killers of the Flower Moon gesehen, den will ich dieses Jahr noch nachholen. Dann habe ich erstmal 3,5 Stunden Scorsese mit Leonardo DiCaprio und dann darf ich mir nochmal 3 Stunden Scorsese mit Leonardo DiCaprio anschauen. Das ist natürlich super.
I'm very sorry.
Ich habe gezogen, da muss ich gar nicht groß nachgucken, wo es den gibt, und zwar habe ich gezogen The Simpsons Movie. Der Simpsons, der Film, gibt es natürlich auf Disney Plus. Also natürlich in dem Sinne, dass es Fox natürlich mittlerweile zu Disney gehört. Und ich glaube, Wolf of Wall Street gibt es auf Netflix. Hoffe ich jedenfalls.
Ja, es ist eigentlich so ein Film. Der ist auf Netflix und RTL Plus und Wow. Also.
Oh, wow.
Ja.
Ja gut, also den können dann auf jeden Fall, ich meine, ich denke auch, das sind das, jedenfalls The Wolf of Wall Street, den Film, den ich hier gesehen habe. Und zu Simpsons, den Film muss, also ich denke mal, dass wir in der Folge, in der Besprechung auch so ein bisschen über Simpsons sprechen wollen, jedenfalls habe ich das vor. Das heißt, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt, könnt ihr da vielleicht ein bisschen reinhören. Aber auch der Simpsons-Film, der lohnt sich tatsächlich. Also dementsprechend, nächste Folge, dann gibt es Wolf of Wall Street und den Simpsons-Film. Und dann haben wir es fast für dieses Jahr dann geschafft. Wir haben noch einiges vor. Wir wollen natürlich noch ganz viele Filme nachholen. Wir wollen beide, also ich zum Beispiel habe es leider nicht geschafft, in Wonka zu gehen. Meine Freundin ist ohne mich, ja, weil ich halt krank zu Hause lag. Das ist so ein Film, den ich eigentlich doch noch ganz gerne schaffen würde, weil ich da echt Schönes drüber höre. Ist ja von den Machern von Paddington. Und den liebe ich, den Film oder die beiden. Das sind ganz tolle Filme.
Den musst du auch irgendwann nochmal reinwerfen. Also das, den habe ich nie geguckt, aber ich habe immer irgendwie gehört, dass alle den so toll finden und ich war immer verwirrt.
Also ich, für dich, glaube ich, wäre das auch, und ich glaube, für deine Freundin, das kann euch gefallen. Okay. Dann habe ich doch schon mal Ideen für nächstes Jahr. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an die Folge. Wir wünschen erstmal auf jeden Fall schöne Feiertage. Habt viel Spaß beim Fest. Guckt ein paar Weihnachtsfilme, je nachdem, auf was ihr Lust habt. Natürlich immer wieder hier die Empfehlung auf Netflix, Klaus, mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. haben wir ja schon mal hier in der Weihnachtsspecial besprochen.
Ja.
Kevin allein zu Hause haben wir da besprochen und Wunder von Manhattan.
Mhm.
Hast du noch eine Weihnachtsfilmempfehlung?
Natürlich mein Alltime, den ich jedes Jahr gucken muss, den ich aber noch nicht geschafft habe, der Polar Express. Von vielen gehasst, von mir geliebt.
Ich hab heute einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass sie halt so ein Tournament gemacht haben und Weihnachtsfilme gegenübergestellt haben. Mhm. Und Polar Express ist in hohem Bogen in der ersten Runde rausgeflogen. Die sind richtig sauer geworden, als wir über den Film gesprochen haben. So, scheiß auf Polar Express, weg damit. Ich glaube, ich weiß nicht, gegen was der gewonnen hat. Ich glaube, irgendwie Gremlins oder so. Mhm. Wo ich dann auch so war. Und die so gemacht haben, ja, das ist ja überhaupt keine Competition. Da gewinnt natürlich, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Und ich war so, ich glaube, ich würde fast eher für den Polar Express voten. Aber ich glaube, da sind wir einfach die Generation für, dass wir damit halt Kindheit verbinden. Und die da schon erwachsen waren bei Polar Express, die finden ihn einfach nur gruselig.
Ja, das ist mir aber auch, also mir ist das wirklich egal. Für mich ist das so komplett Nostalgie. Ich krieg immer noch jedes Jahr von meiner Mama eine Glocke geschenkt zu Weihnachten. Mhm. Also ich bleib dabei und ja, ist mir egal.
Ja, ich mag den auch wahnsinnig gerne. Also auf jeden Fall, wir feiern fleißig Weihnachten ja auch und dementsprechend hören wir uns dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zu dann unserer Special-Folge, unsere Top 10 Filme des Jahres. Also bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Tschüss.